Wir wollen stets nah am Kunden bleiben, den Kunden verstehen, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und auf der anderen Seite unser Auftrag, Kunden verstehen, dort wo sie sind, Kunden abholen, heißt nicht, dass Kunden unsere Arbeit machen. Wir gehen nicht auf Kunden zu und sagen, sag mir bitte genau, was ich für dich erfinden soll. Das ist unsere Aufgabe.
Welcome to the NextM Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des The Next M Podcasts. Ich bin Ihre Hostin Shirin De Bruyne und in dieser Episode haben wir wieder einen ganz besonderen Gast an Bord. Feras Alsamavi, den Innovation Programs Lead EMEA Central bei Amazon Web Services. Und wir beide sprechen über seine Erfahrungen rund um Innovation, Unternehmenskultur und Kundenzentrierung und wie all das auch bei Amazon gelebt und auch vorgelebt wird. Legen wir los. Willkommen, Feras. Hi.
Hey, danke. Danke, dass ich hier sein kann.
Fangen wir damit an, deinen Alltag besser zu verstehen. Welche Fragen und Themen beschäftigen dich derzeit in deiner Rolle als Innovationskopf?
Ja, sehr gerne. Wir beschäftigen uns gerade intensiv mit den Fragen rund um, wie kann man Innovation möglich machen, auch in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass viele Sachen, die vor ein paar Jahren noch selbstverständlich waren, Lieferketten und Wachstum und sowas gerade in Frage gestellt sind. Aber auch viele Unternehmen trotzdem jetzt nicht nur in Richtung Optimierung und Kosteneinsparung schauen, sondern tatsächlich auch Innovation betreiben wollen. Und da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Techniken, wo man sagen kann, ich nehme das Risiko auch raus. Ich betreibe Innovation so, dass ich sehr, sehr nah am Kunden bin. Dass ich Innovation sehr, sehr datengetrieben mache am Ende des Tages und so auch aus dem Prozess tatsächlich das, was man an Risiko und Kapitalinvestitionen normalerweise hat, auf Minimum hält, ja, und dann auch Richtung vorne schauen kann und dann auch neue Produkte und Services und am Ende des Tages Geschäftsmodelle generieren kann.
Bevor du 2016 zu Amazon kamst, hast du in einem Softwareunternehmen im Silicon Valley gearbeitet. Inwiefern hat diese Zeit in den USA deinen Innovationsgeist geprägt und was sind deine wichtigsten, sagen wir mal, drei Learnings aus dieser Zeit?
Der Ansatz beim Unternehmen damals war schon sehr, sehr spezieller. Die Mission war, dass man tatsächlich es moderne Softwareentwicklung nicht irgendwie theoretisch lernen kann, sondern einfach mal machen muss. Und dass man auch das Thema Agilität jetzt nicht nur über Buzzwords oder sagen wir, gute Absichten herstellen kann, sondern einfach, dass man sich vergewissern muss, wozu brauche ich eigentlich Agilität? Ja, also warum muss ich mich so aufstellen, dass ich tatsächlich mit einer gewissen Unkenntnis an Themen rangehe und ergebnisoffen erstmal Sachen verteste, ja, und dann auch flexibel genug bleibe, um auf verändernde Kundenbedürfnisse und Kundeninteraktion eingehen zu können. Ja, und das hat dieses Unternehmen, das machen viele Unternehmen aus dieser Ecke sehr, sehr gut, ja, dass sie tatsächlich dieses Failing und Fail Fast und Experimenting beim Namen nehmen und sagen, okay, wir schauen jetzt etwas ergebnisoffen an, wir stellen Hypothesen auf, wir validieren sie oder eben nicht und entwickeln unsere Strategien dementsprechend. Und das ist, glaube ich, etwas, was es auszeichnet. Das nächste Learning ist tatsächlich, dass man, um Wert zu schaffen in dem Innovationsprozess, dass man tatsächlich auch eben über Funktionen hinwegdenken muss. Ja, häufig entsteht tatsächlich ein Bottleneck, wie man so schön sagt auf Englisch, weil man, um ein neues Produkt oder eine neue Idee zum Leben zu bringen, tatsächlich über Einheiten hinweg zusammenarbeiten muss. Ja, und das muss gefördert werden. Und das kann man auch so aufstellen, dass man sagt, ich bilde tatsächlich ganz neue cross-funktionale Einheiten, wo man sagt, ich nehme jemanden, der aus einer Entwicklung kommt, jemanden aus dem User-Design, jemanden aus dem Business, aus dem Marketing und was ich sonst noch so brauche, um praktisch produktzentrisch an einem Problem zu arbeiten. Ja, und ohne dass diese einzelnen Funktionen dann irgendwie gegenseitig auf sich warten müssen. Ja. Und die dritte Erkenntnis tatsächlich ist, sowas muss von oben gelebt werden. Ja, also was häufig passiert ist, dass dass man sagt, irgendwie die IT oder die Entwickler sollen agil sein. Was heißt das eigentlich? Ja, wenn ich mich in einem kleinen Rahmen, in einer kleinen Blase agil aufstelle und sozusagen flexibel sein will, aber alles um mich herum funktioniert nach wie vor nach einem alten Modell, ja, und erwartet von mir Ergebnisse und Erfolge und ist eben nicht in diesem offenen, experimentierfreundigen Modus unterwegs. Das ist schwierig. Ja, das heißt, man muss es wirklich von oben herab leben und von unten auch dann tun. Und so kommt es zusammen.
Mhm. Ja, alte Denke in neuen Strukturen bringt auch nichts, ne?
Absolut, ja.
Also Risikobereitschaft ist definitiv ein ganz wichtiger Faktor auch. Was zeichnet denn Innovation heute im Vergleich zu den letzten Jahren aus?
Also ein großer Unterschied tatsächlich ist, dass die Kosten, um zu experimentieren, radikal gesunken sind. Ja, also ich musste vor nicht allzu vielen Jahren noch, musste ich tatsächlich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um überhaupt kleinste Applikationen zu entwickeln. Ja, und heute ist es also zunächst mal viel, viel günstiger möglich. Ja, und da ist Cloud einfach ein Thema, was es ermöglicht. Und dann aber auch in viel kürzeren Zeiten. Das heißt, von dieser ersten Idee, von diesem ersten Ansatz, oh, da ist doch etwas, da sehe ich ein Kundenproblem, wie will ich das angehen, bis zu ich mach mal etwas, bring mal etwas raus und bring es in die Hände von Kunden, da können teilweise nur Tage vergehen. Ja, und das ist etwas, das sind Möglichkeiten, mit denen man auch arbeiten muss, mit denen man auch lernen muss zu arbeiten, dass man einfach in kürzeren Zyklen denkt und sich entsprechend aufstellt. Und das wird zunehmend auch stärker. Ja, also diese erhöhte Frequenz der Innovation, das ist etwas, auf das sich Unternehmen einfach zunehmend einstellen müssen. Mhm. Es ist eine Herausforderung, aber es ist tatsächlich auch eine große Chance.
Ja, und da kommen wir zum Thema Innovationskultur.
Ja.
Was macht denn aus deiner Sicht und zunächst erstmal ganz allgemein eine starke Unternehmenskultur aus, in der auch Innovation entstehen kann?
Ja, tatsächlich, also es fängt damit an, dass man in Innovationen in den Kern der Kultur aufnehmen sollte. Ja, dass man für sich bestimmt, ich entwickle etwas Neues, also ne, ich kann mich nicht nur auf dem ausruhen, was ich schon habe, sondern ich muss mich stetig auf neue, sich verändernde Kundenbedürfnisse einstellen können, also das auf der einen Seite. Und dann, dass man auch bewusst mit dem Thema umgeht, an welchen Stellen brauche ich eine Flexibilität und Agilität und an welchen Stellen muss ich tatsächlich in längeren Zyklen und langatmiger arbeiten und denken. Und das fällt tatsächlich an vielen Stellen noch schwer. Also man muss sich vorstellen, ich meine, der Großteil unserer Arbeit ist tatsächlich im Deutschen, aber auch im Dachraum. Da sind viele Unternehmen, die sind Weltmeister in dem, was sie tun. Ja, die haben Produkte entwickelt mit viel Ingenieurskunst, hochqualitative Produkte, Weltmarktführer. Ja. Die sind entwickelt worden auf Grundlage von anderen Mentalitäten. Da muss man in längeren Zyklen denken und arbeiten. Und jetzt kommt es darauf an zu sagen, wie kann ich jetzt auf diesen Produkten oder um diese Produkte herum digitale Services entwickeln, die ich aber ganz anders angehen muss, ja, wo ich ganz anders angehen muss, wo ich in viel kleineren Zyklen denken und arbeiten muss. Und das ist keine einfache Aufgabe, man muss sie bewusst angehen. Man muss bewusst sagen, hier baue ich nach wie vor auf sag mal, klassische Ingenieurskunst auf und da muss ich flexibel sein. Ja. Und diese Sachen in dem mentalen Modell bewusst zusammenzuführen, darauf kommt es in vielen Situationen einfach an.
Ja, Amazon hat einen eigenen Innovationsansatz, der auf einem Modell namens Working Backwards basiert. Klingt spannend. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt die Tatsache, dass man jede Innovation bei Amazon, also jedes Produkt eigentlich, was man kennt, ja, ob es jetzt irgendwie Amazon Prime ist oder die Produkte und Services, die man jetzt von der Amazon Webseite kennt oder Amazon Web Services, dass all diese Produkte tatsächlich vom Kunden ausgehend gedacht wurden. Ja, wir stellen uns zu keinem Zeitpunkt hin und sagen, was kann ich mit Technologie XY tun? Ja, oder ich hätte gerne Business Case Z. Das sind Sachen, die interessieren unsere Kunden am Ende des Tages nicht. Ja, unsere Kunden interessieren sich für unsere Interner nicht. Unsere Kunden interessieren sich dafür, jeden Tag aufs Neue, was ist für mich drin? Wie macht ihr mein Leben einfacher? Und wir zwingen uns regelmäßig und dass dieser Prozess steht dafür am Ende des Tages, dass wir den Kunden zunächst mal verstehen müssen. Den Kunden verstehen, in den Bedürfnissen dort abholen, wo er oder sie gerade ist und von dort ausgehend dann sagen können, wie lösen wir diese Probleme? Und dann können wir uns mit Sachen beschäftigen wie Technologien und Business Cases, die ja nach wie vor spannend sind, ja, aber die eben nachgelagert kommen. Und dafür steht Working Backwards im Kern.
Okay. Und welche Faktoren sind entscheidend, dass Working Backwards tatsächlich auch gut funktioniert? Also habt ihr da so Bausteine oder bestimmte Fragen, die ihr euch stellt?
Absolut, absolut. Wir haben Fragen, die wir uns stellen. Ich habe zwei davon gerade angerissen. Das heißt, dieses Verständnis, kenne ich den Kunden, kenne ich die Probleme? Kann ich die Problemlandschaft auch priorisieren? Also da auch wirklich, ich sag mal, eine datengetriebene Sicht auf den Status quo herstellen. Und dann von dort ausgehend Strategien entwickeln. Und, ne, und diese Strategien dann auch über offenes Experimentieren vertesten. Und beim Vertesten auch das Risiko, und da komme ich wieder auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, rausnehmen. Ja, und wir denken gerne groß und langfristig, aber wir planen und vertesten nach Möglichkeit klein. Und das ist tatsächlich eine Kunst, die man erstmal herstellen muss.
Ja, dass man vor allem, dass man dann auch skaliert, relativ schnell. Ne?
Absolut, absolut. Ja. Und das kommt auf der einen Seite zusammen und auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, auch häufiger kommt es auf, wir haben eine sehr, sehr stark narrativ getriebene Kultur. Das heißt, wir schreiben gerne Prosa. Ja, wir entwickeln unsere Strategien, unsere Ideen gerne auf einem Stück Papier. Das zwingt uns tatsächlich, eine gewisse Kohärenz, eine gewisse Konsistenz in unser Denken reinzubekommen. Und vor allem die Diskussionen finden dann ganz anders statt, als wenn man sie irgendwie nur High-Level führt. Also man schaut wirklich auf Details und stellt sich die Frage, ist das, was ich gerade beobachte, wirklich so? Woher kommt das eigentlich? Mhm. Ja, also warum brechen viele Kunden zum Beispiel ihre Interaktion an dieser Stelle ab? Ja, warum beschweren die sich über dieses und jenes? Und da kann man wirklich einsteigen und tatsächlich sehr, sehr detailgetrieben diese Fragestellung analysieren und dann natürlich diese Strategien entwickeln. Und das kommt bei Working Backwards auch zusammen.
Wird man schnell sein eigener Kunde, ne? Wenn man mal auf die Probleme gestoßen ist. Ne?
Absolut, ja. Ich meine, die viele Sachen betreffen uns alle.
Ja, ganz genau. Was habt ihr denn schon konkret mit Hilfe dieser Methode Innovatives entwickelt? Hast du mal ein Beispiel?
Also eigentlich alles. Eigentlich alles. Also ja? es gab einen Zeitpunkt, der ist jetzt auch mittlerweile über 20 Jahre her, wo man gesagt hat, es findet eigentlich nichts bei Amazon statt, was nicht Working Backwards befolgt. Ja, und man wird daran gechallenged. Also wir sind, jeder ist bei uns ermutigt, Innovation zu treiben. Ja, also es ist jetzt in meinem Titel, aber bei weitem bin ich nicht der Einzige, der über neue Ideen und Produkte und Services und neue Möglichkeiten für unsere Kunden nachdenkt, sondern alle machen das. Aber wenn man seine Ideen präsentiert, muss man in der Lage sein, sie aus dieser Perspektive tatsächlich darzustellen. Ja, und da gibt es keine Ausnahme. Ob ich jetzt bei Amazon Prime bin, bei Amazon Video, bei AWS, bei einem Webservice, der Daten analysiert oder der bestimmte Machine Learning Modelle bereitstellt. Alle Dinge sind tatsächlich aus dieser Endkundenperspektive heraus entwickelt worden.
Ja, und Amazon ist ja, hast du ja schon gesagt, bekannt dafür, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Aber ist diese strikte Kundenorientierung in der heutigen Zeit immer der richtige Weg? Ne? Dann hätte man die Menschen ja vor dem Automobil gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Du kennst sicher den Spruch von Henry Ford. Was meinst du?
Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Mhm. Und hier muss ich einfach unterscheiden. Auf der einen Seite Customer Obsession, das ist unser erstes Führungsprinzip. Das heißt, wir wollen stets nah am Kunden bleiben, den Kunden verstehen, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und auf der anderen Seite unser Auftrag. Kunden verstehen, dort wo sie sind, Kunden abholen, heißt nicht, dass Kunden unsere Arbeit machen. Wir gehen nicht auf Kunden zu und sagen, sag mir bitte genau, was ich für dich erfinden soll. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben schließlich auch einen Job. Es ist unsere Aufgabe, diese Beobachtung zu nehmen und auf Grundlage dieser Beobachtung neue Ideen zu entwickeln. Und das nimmt uns der Kunde nicht ab. Ja, und deswegen sollte dieses Henry Ford-Szenario eigentlich nicht entstehen. Ja, weil wir sind am Ende dafür da, dass wir diese Ideen in die Welt setzen und dann vertesten. Und dann können Kunden immer noch entscheiden, will ich oder will ich nicht.
Mhm. Ja, unsere Welt ist hochkomplex. Es gibt ja auch ganz, ganz verschiedene Zielgruppen und vor allem sind wir vielfältig. Mhm. Welche Rolle spielt denn Vielfalt in Innovationsprozessen?
Absolut notwendig. Absolut notwendig in allen Bereichen. Also es fängt tatsächlich an, auf der einen Seite den Kunden oder die Kunden in ihrer Vielfalt zu verstehen. Wir sind nun mal nicht alle gleich. Ja? Das heißt, wir holen Kunden nach Möglichkeit spezifisch ab, dort wo sie sind und in ihren Lebenssituationen, in ihren demografischen Hintergründen, in ihren Einstellungen. Da ist jeder einfach nur mal anders. Das heißt, da fängt es schon mal an. Wir wollen sehr, sehr spezifisch sein und wir versuchen nach Möglichkeit, nicht Sachen zu vermengen. Mhm. Und dann auch im Innovationsprozess der Prozess lebt von der Kontroversen. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich auf eine Idee oder auf eine Konversation immer nur die gleiche Perspektive drauf lasse, dann bekomme ich auch immer die gleichen Ergebnisse. Das heißt, wir leben auch davon, dass wir verschiedene Perspektiven drauf lassen, dass wir ein sehr, sehr vielfältiges Unternehmen sind, dass wir sehr, sehr stolz sind auch, dass wir Kollegen haben aus unterschiedlichsten Teilen der Welt, unterschiedlichsten Hintergründen und Einstellungen und dass wir auf diese Probleme schauen und uns regelmäßig challengen, animieren, nur nochmal ein bisschen besser zu denken und oder die Sachen aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, und da ist Vielfalt nicht wegzudenken.
Mhm. Ist Diversität ein Innovationstreiber? Kommt man auf einmal auf ganz neue Ideen?
Ja, absolut, absolut. Und das kann man messen. Mhm. Ja, also man kann tatsächlich messen, da gibt es in der akademischen Welt mittlerweile auch viel Literatur zu, aber ich sehe es auch im Täglichen. Ja, mhm. Ich sehe es im Täglichen, sobald man andere Perspektiven drauflässt, hat man einfach bessere Ergebnisse. Wir treiben das zu einem Teil auch bewusst. Also das eine hatte ich vorhin mal angerissen. Die Teamzusammensetzung ist bei uns durchaus divers, aber wenn man mal auch eine Idee hat, also wenn wir diese Narrative entwickeln, dann lassen wir sie bewusst auch auf Kollegen zu, die sich jetzt nicht unbedingt in den letzten 3, 4, 5 Jahren mit dem Problem beschäftigt haben. Einfach nur, um diese andere Perspektive zu bekommen. Und das ist eine Sache, die wir auch bewusst treiben.
Ich habe noch mal eine persönliche Frage an dich.
Okay.
Wenn es eine Innovation gäbe, auf die du sehnsüchtig wartest, welche wäre das und was könnte sie?
Oh wow. Ich glaube, da bin ich recht simpel. Also ich warte tatsächlich darauf, dass ich meinen wirklich perfekten digitalen Notizblock finde. Es gibt ja mittlerweile einiges, was sich recht gut zum Schreiben eignet. Aber ich würde gerne verbinden, zum einen dieses schöne Schreibgefühl, was manche dieser Geräte haben, mit einem digitalen Business Management. Und da gibt es ja mittlerweile auch einige Tools, um jetzt irgendwie MillerNote und Obsidian und Co. zu nennen. Und ich würde das gerne verheiraten. Mhm. Ja, dass ich auf der einen Seite irgendwie per Hand meine Notizen nehmen kann und auf der anderen Seite ein System nutzen kann, womit ich auch diese Gedanken ordne am Ende des Tages.
Ja.
Das habe ich noch nicht gefunden.
Mit automatischer Terminplanung.
Das wäre natürlich,
das wäre natürlich
fantastisch. Ja, ja. Wenn es noch mal ein paar Sachen für mich übernehmen würde, wäre es natürlich toll.
Oh, auf jeden Fall. Ich habe übrigens auch gerade überlegt, was eine Innovation wäre, auf die ich sehnsüchtig warte. Und ich glaube, das ist der Knopf oder die Membran im Ohr, alle Sprachen dieser Welt verstehen zu können.
Oh ja.
Weißt du, nicht nur menschliche Sprache, auch tierische Sprache, egal. Alle ja. Sprachen dieser Welt, dass egal wo ich bin, dass ich kommunizieren kann und der andere mich auch versteht. Das wäre was, oder?
Das wäre was.
Aber ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, aber wir kommen allmählich zur Schlussfrage.
Mhm.
Unser Motto in dieser Staffel lautet Play the Future. Und passend dazu die Frage an dich: Wie bekommen Unternehmen mehr Drive in ihre Innovation, also Play the Future Innovation sozusagen? Dein wichtigster Tipp.
Wow, ich würde sagen, das innovative Verhalten incentivieren. Also auf allen Ebenen incentivieren, es zulassen, weg von der Risikoaversion kommen, hin zu einem Modell, wo es wirklich belohnt wird, Sachen zu tun, auszuprobieren, auf den Markt zu bringen, die Kunden einzuladen, auch besser zu verstehen. Also das sind, glaube ich, Dinge, wo wir in vielen, vielen Situationen noch in den Kinderschuhen stecken, ja, wo auch viele Unternehmen noch, sagen wir, sich auf dem beruhen, wo sie gerade sind, also auf dem Erfolg. Aber ich glaube, da könnte noch viel passieren.
Ich danke dir für die Impulse, Feras. Ist noch irgendeine Frage, die ich nicht gestellt habe? Ich glaube, wir haben ein rundes Paket hier. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, wir hatten in dieser Folge das Vergnügen, mit einer faszinierenden Person zu sprechen und spannende Einblicke in seine Arbeit zu bekommen. Und ich hoffe, Sie nehmen daraus einiges für sich im Berufs- und Innovationsalltag mit und sind vor allem neugierig geworden. In diesem Sinne, schalten Sie gerne wieder zum Next M Podcast ein, wenn es wieder heißt Play the Future. Ciao.